ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Mission Hollywood.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Millennium Scare. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Ja, Leute, ich sag's, wie es ist. Caro hat die Nacht durchgemacht und ist ein bisschen kicherig drauf. Die ist ein bisschen übermüdet. Guck mal, man hört so, guck mal, wie lieb du da schon so rein kicherst ins Mikrofon. Aber trotzdem müssen wir natürlich Podcast machen, hier in der ARD-Audiothek wie jede Woche, wo wir ja immer unsere Tabs schließen, oder Caro? So ist es doch.
So ist es doch,
weil wir
genau.
So viele unglaublich lustige Sachen im Internet immer finden, die wir unbedingt hier immer in aller Öffentlichkeit nochmal breittreten müssen, oder? So ist es doch, oder?
So ist es. Ja. Es ist mal wieder Mittwoch.
Es ist der 1. Mai, Caro.
Es ist der 1. Mai. Und ich sag mal auch von mir ein herzliches Willkommen.
Ja,
ich habe das Gefühl, da kommt richtig viel Scheiße aus mir raus heute.
Ach, das ist doch gut. Dann lass doch
Ganz
anders als sonst. Dann lass doch diese Scheiße hier zu Geld machen.
Mhm.
Sehen wir es doch, sagen wir es doch mal, wie es ist.
Ja.
Fangen wir doch mal an, Caro. Es ist 1. Mai. Wie geht's dir heute? Also außer dass du übermüdet bist an diesem frühlingshaften Feiertag.
Du grinst mich schon so an, ne?
Ich weiß natürlich,
wie so ein kleiner Frosch.
Ja, ich weiß, dass du eine kleine Geschichte hast, die du mir neulich mal erzählt hast zum 1. Mai. Und ich wollte dich halt fragen, ob du die vielleicht jetzt hier auch in der Öffentlichkeit nochmal erzählen möchtest.
Super gerne. Also ich glaube, man muss zuerst mal erklären, was es mit der Maibaum-Tradition auf sich hat. Das hat dir gar nicht so richtig was gesagt. Also du hast gesagt, es gibt bei euch schon so geschmückte Maibäume.
Ja, mit so Wimpeln dran.
Bei dir in der Heimat, aber du kennst nicht diese Tradition, wie das im Rheinland so üblich ist, dass man irgendwie, wenn man verliebt ist oder mit jemandem zusammen, dass man dann der anderen Person einen Maibaum vor die Tür stellt.
Nee.
Also das ist so ein Riesending gewesen, vor allem so in meiner Jugend im Kölner Umland.
So wie Valentinstag so ein bisschen, dann wird quasi so ein Riesenbohai drum gemacht, wer kriegt einen Baum, wem schenkt man einen Baum und so.
Es ist ein Riesenbohai, das kann ich dir sagen.
So
am nächsten Tag
Druck.
Wird sich auch angerufen und die Bäume, hast du einen Baum?
Ach ja,
ich hab keinen
Baum
dieses Jahr.
Sowas finde ich schon so unangenehm.
Ja, es ist ein bisschen unangenehm, aber man macht es dann so, also traditionell. Es ist hetero-cringe, so, die Männer stellen den Frauen einen gefällten Baum vor die Tür und schmücken den und machen aber so ein Holzherz da dran, wo im Prinzip der Vorname oder die Initialen drauf geschrieben werden.
Mhm.
Und im Schaltjahr sind die Frauen dran. Also
alle vier Jahre müsst ihr dann mal.
Musste. Also ich will davon Abstand nehmen von dieser Tradition, aber damals, ich war halt so teeny und es war halt, it was a thing. Und dann kam es halt zu, ja, was intern der Maibaum-Inzident von 2012 genannt
wird. Davon habe ich nämlich auch gehört. Das erzählt man sich, das macht dann schon die Runde. Was ist denn da nochmal genau passiert? Mhm. Erzähl doch mal.
Also ich war 18 und ich wollte halt meinem damaligen Freund einen Maibaum aufstellen. Der war aber schon ein bisschen älter, hat in einer anderen Stadt studiert und jetzt blieb mir ja nichts anderes übrig, als den Maibaum bei den Eltern vor das Haus zu stellen. Und dann dachte ich, dann freut er sich halt, wenn er am Wochenende nach Hause kommt. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann unsere Initialien auf so ein Holzherz geschrieben und einen Baum geschmückt und meinen Freundinnen nachts, wie man das halt so macht. Bin da mitten in der Nacht hingefahren, um traditionell diesen Maibaum dort aufzustellen. Jetzt war es aber so, dass die Eltern in der Doppelhaushälfte gewohnt haben.
Mhm.
Und das Regenrohr, also die einzige Möglichkeit für mich, diesen Maibaum zu befestigen, war genau in der Mitte zwischen diesen beiden Doppelhaushälften.
Mhm.
Und dann habe ich dann das alles da hingestellt und bin super zufrieden mit mir selber nach Hause gefahren. Das war so die erste Woche Führerschein. Und dann habe ich mich so selig ins Bett gelegt, zufrieden mit meinem Maibaumwerk. Und habe am nächsten Tag dann auch so feiertagsmäßig ausgeschlafen schön. Und als ich dann aber aufgewacht bin, da ist dann aber die Hölle losgebrochen.
Was war genau los, Caro? Erzähl doch mal. Jetzt sag doch mal, was dann passiert ist.
Ja, was war los? Es war jetzt so, dass der Nachbar aus der Wohnung, also aus der Doppelhaushälfte nebenan, ausgezogen ist. Auf einmal. Wegen des Maibaums. Also es war wohl so, dass er...
An dem Morgen bereits?
Yep. Also er und seine Frau steckten wohl in einer Art Ehekrise. Und er dachte halt, der Maibaum wäre für seine Frau.
Also, dass quasi ein Nebenbuhler gekommen wäre und hätte, er hat nicht verstanden, dass Schaltjahr ist und in dem ja die Frauen den Baum aufstellen.
Also die Initialien auf dem Herz waren halt genau dieselben wie von der Frau und seiner Tochter. Was ich irgendwie aber auch, also dachte, es gibt halt so einen neuen Mann, was ich aber auch crazy finde, dass er denkt, dass die Initialien von der Tochter, also dass sie sich auch dann heimlich irgendwie fremdgeht, mit einem anderen Vater trifft oder so.
Okay.
Naja, aber ich habe halt so einen unschuldigen kleinen Maibaum, Teenage Love.
Also deine kleine romantische Geste wurde quasi zu einem Desaster.
Möglicherweise eine Ehe zerstört dann am Ende. Das war schlimm. Und es hat halt auch ein bisschen gedauert, bis das Ganze dann aufgeklärt werden konnte. Also bis dann klar war, der Baum ist von mir, nicht von einem Nebenbuhler, der irgendwie die Frau da abwerben will. Ich heiße Caro mit C, genau wie die Frau aus dem Nachbarhaus. Und da war der Mann aber dann schon mit dem Auto weit über alle Berge gefahren. Ja. Und da musste man das erstmal wieder alles aufklären. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es am Ende dann ausgegangen ist, ob das jetzt wieder stabil ist. Aber ganz ehrlich, wenn so ein kleiner Maibaum reicht, um sowas auszulösen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht die stabilste Beziehung vorher gewesen. Sorry, not sorry.
Würde ich auch sagen.
Ja, das war mein kleines Hoppala.
Alles klar, dann wollen wir mal an unsere Tabs gehen.
Ich bin versunken in Tabs rund um den Millenniumwechsel und was damals alles so los war, als das neue Jahrtausend vor der Tür stand. Da waren wir beide sehr klein.
Ich war 3 Jahre.
Du warst 3 und du hast mir mal gesagt, du kannst dich an alles erinnern.
Ich kann mich wirklich an sehr viel erinnern. Also meine erste Erinnerung wurzelt in, als ich 9 Monate war in meinem Gehirn. Da kann ich mich daran erinnern, dass ich in einer Waschstraße war, im Auto und hatte total Angst wegen der Bürsten. Und das ist meine erste Erinnerung. Und als ich das irgendwann mal meinen Eltern erzählt habe, haben die dann gesagt, ja, da warst du 9 Monate alt, dass du dich daran erinnern kannst, das ist total scary.
Wunderkind.
Also das heißt jetzt aber nicht, dass ich mich an jedes einzelne Detail erinnern kann, aber an das Silvester von 99 zum Jahr 2000 hin habe ich noch in Erinnerung, dass alle diese Brillen auf hatten. Also das Jahr 2000 als Brille vor den Augen. Das ist so meine Erinnerung daran.
Ich kann mich an nicht so viel erinnern. Ich war 5. Das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann, ist das Nutella Millennium Glas.
Das weiß ich nicht mehr, das kenne ich nicht.
Es gab so ein Riesenglas, wo statt 450 Gramm 2 Kilo Nutella drin war.
Geil!
Mit so einem goldenen Deckel. Und das hat sich so richtig eingefräst in mein Gehirn, dass Jahrtausendwechsel irgendwas mit Nutella zu tun hat.
Ja.
Das war meine Assoziation.
Meine Assoziation war immer, dass alle Profifußballer Nutella essen wegen der Werbung.
Ja, wegen Kevin Kurani.
Ja.
Ja.
Stimmte, glaube ich, auch nicht.
Und irgendwie hat das so viel getriggert in mir, mich mit diesem Begriff Millennium auseinanderzusetzen, dass ich irgendwie kurz tabmäßig abgebogen bin auf eBay Kleinanzeigen und ich hab mir dieses scheiß Glas bestellt.
Ja.
Guck mal, ich hab's mitgebracht. Guck.
Das sagst du jetzt aber schön. Ich muss gerade so lachen, weil Caro das Glas nicht in echt dabei hat, sondern gerade so gekramt hat.
Fuck you.
Sie hat so gekramt, so Geräusche gemacht, damit ich jetzt so tun kann, als hätte sie das Glas da dabei. Ich weiß aber.
Ich hab's vergessen zu Hause.
Ja, aber du hast es tatsächlich bestellt. Ich hab's nämlich schon gesehen. Ich hab's doch gestern schon gesehen, Caro. Aber wollen wir nochmal so tun, als ob. Nee, ist okay, lassen wir drin. So, ich find's echt schön, wie das aussieht.
Ich hab's halt nur mal gerade liegen lassen.
Ja, du bist auch ein bisschen müde. Alles gut, okay.
Weiter, du kannst einmal mitspielen, du kannst einmal sagen, oh, schönes Glas, Caro. Ja. Das ist Magic of Podcast-Making hier.
Wir machen aber kein Hörspiel, sondern einen Podcast.
Ich hab mir so Mühe gegeben mit dem Kram. Ich hab sogar so, dass es so klingt wie Glas.
Ja, das war so richtig 3-Fragezeichen-mäßig. So haltet
richtig Kine. Schlecht gelaunt, dass hier mein Nutella-Glas bitten nicht funktioniert hat.
Naja, komm. Okay, weiter in den Tabs.
Außer an dieses Nutella-Glas und an diese 2000-Brillen, die es so überall gab, kann ich mich nicht mal an so viel erinnern aus der Nacht. Ich glaube, ich habe es auch einfach verschlafen. Ich habe die Jahrtausendwende wahrscheinlich einfach verschlafen. Jedenfalls war Millennium iconic und der Jahrtausendwechsel war außerdem für sehr viele Menschen ein Riesending. Und zwar noch aus einem ganz anderen Grund. Und zwar wegen des Jahr 2000-Problems. Auch genannt der Millennium-Fehler, der Millennium-Bug, der Y2K-Bug, the Y2K-Problem, the Y2K-Glitch oder auch Millennium-Scare.
Alle hatten Angst, dass irgendwas passiert, wenn
alle
die Uhr um 0
Angst.
Uhr umschlägt.
So ist es. Die Leute hatten Angst wegen eines möglichen Computerfehlers, den man damals irgendwie so befürchtet hat. 100% habe ich es nicht gecheckt. Das Problem war wohl, dass seit der Erfindung der Computer im 20. Jahrhundert Jahreszahlen in Computersystemen immer zweistellig angegeben wurden. Also anstatt 1987 einfach 87 oder 93. Und da hat man das so eingerichtet damals in den 60ern und 70ern, um Speicherplatz zu sparen. Weil du musst ja ständig irgendwelche Daten in irgendwelchen Daten setzen und dann sparst du halt sehr, sehr viel Speicherplatz ein, wenn du einfach nur 2 Ziffern benutzt. So habe ich das jetzt verstanden. Und hat man irgendwie nicht so weit gedacht, dass einem das möglicherweise irgendwann mal auf die Füße fallen könnte, dass man jetzt Betriebssysteme, Programme, Datenbestände, pipapo auch noch braucht im nächsten Jahrhundert und dass es da vielleicht ein Problem geben könnte. Man hat diesen Mangel aber nie korrigiert. Das hat man klassisch aufgeschoben.
Ja, das ist quasi so ein bisschen so, wie wenn man aufräumt, in Anführungsstrichen, aber den Müll immer so unter die Couch schiebt oder nur in so eine Abstellkammer und die rümpelt dann so zu und du weißt, da brodelt was, da droht was, das muss irgendwann mal gemacht werden, aber man ignoriert es so weit weg, bis es eben nicht mehr anders geht.
Ja, je näher dieses Jahr 2000 jetzt kam, desto klarer wurde, was macht jetzt der Computer, wenn der 00 nicht verarbeiten kann, ne? Also wenn zum Beispiel das System von 1999, also von 99 auf 00 umspringt, dann ist man ja im Prinzip wieder im Jahr 1900. Also 100
Explodiert
Jahre früher.
Explodiert dann der Computer?
Ja, das hat man, da hat man sich gefragt. Also
man wusste nicht, was passiert.
Nein, wir sind 100 Jahre früher statt ein Jahr später. Das könnte natürlich jetzt ein ganz schönes Chaos geben. Und da habe ich jetzt hier mal einen Originalclip von damals mitgebracht. Ein Beitrag vom WDR, der in mir so ein ganz ungutes Gefühl, also da kriege ich schon Angst, wenn ich den Clip nur sehe, schon bevor auch was gesagt wird. Und da kann man jetzt auch so ein bisschen auf die Wortwahl achten, also wie groß die Angst jetzt damals wirklich war.
Die Gefahr ist unsichtbar und sie lauert überall.
Der größte Feind bei der Bewältigung dieses Problems ist ausschließlich die Zeit.
Europe as a whole is not prepared.
Das Ganze ist ein Rennen.
Die Jahrtausendwende rückt unaufhaltsam näher. Year to Kilo nennen die Computerspezialisten das Jahr 2000. Dass sie die Zahl mit den vielen Nullen vermeiden, hat einen Grund. Es ist eine tickende Zeitbombe. Ob Waschmaschine, Videorekorder oder Heimcomputer, in Mikrochips und Computerprogrammen wird die Jahreszahl im Datum nur in zwei Stellen ausgedrückt. 00. Und der Computer weiß nicht, in welchem Jahrhundert er sich befindet.
Ja, also da hat man jetzt schon mal irgendwie so einen kleinen Eindruck.
Man hat einen apokalyptischen Grundton.
Es gibt einen apokalyptischen Grundton. Also man fragt sich, was passiert jetzt, wenn mein Videorekorder es nicht packen wird, den Jahrtausendwechsel. Was passiert in Banken? Ne? Wenn du zum Beispiel da plötzlich im falschen Jahr bist, sind dann Schulden weg, sind dann Zinsen weg? Das hat man sich alles irgendwie vorher nicht so richtig überlegt. Welche Geräte sind überhaupt Y2K ready? Muss ich da jetzt irgendwelche Geräte austauschen? Gibt es irgendwelche Strategien? Und man hatte furchtbare Angst vor den Folgen. Jetzt achte nochmal drauf gegen Ende dieses Videos, was wir gerade gesehen haben, wie die Folgen auch dargestellt werden, jetzt zum Beispiel in benutzten Schnittbildern.
Fernsehsender, Ampelanlagen, 100. Flughäfen, Atomkraftwerke, alle werden mit der Zeit versorgt, auf eine Milliardstel Sekunde genau. Leider aber nur mit zweistelliger Jahreszahl. Springt sie auf null, hören Mikrochips auf zu arbeiten, Programme spielen verrückt.
Es sind brennende Autos. Es sind einfach brennende Autos.
Also Autos brennen und das ist der WDR, ne? Das ist ein sachlicher, gut recherchierter Beitrag zum Thema Jahrtausendwende.
Und sie machen da total die Panikmache.
Ja genau, wenn du jetzt schon denkst, okay, das ist schon krass apokalyptisch verpackt, diese Angst, dass es da möglicherweise irgendeinen Computerbug gibt, dann nehme ich dich gerne nochmal mit weiter in den Millennium Scare hinein. Glaubt man nämlich diesem Dreisat-Beitrag, und die sind ja jetzt nun wirklich nicht für aufgebauschte Panikmache bekannt, des Gobelsender Dreisat, dann befand sich Deutschland damals quasi im Krieg.
Jeden Morgen zieht Justin Kelly in den Kampf. An der Tafel vorbei, auf der seine Mission beschrieben ist. Justin soll eine Bombe entschärfen. Dafür starrt er Tag für Tag auf den Monitor, wühlt sich durch Zehntausende von Programmzeilen, immer auf der Suche nach dem Millennium-Bug, der Jahrtausendwanze.
So, das ist, klingt alles schon so ein bisschen militärisch, das
da
Ganze.
Da kriege ich ja jetzt rückwirkend nochmal
Da gibt es schon Kriegsmetaphern, die da benutzt werden. Also er zieht in den Kampf, er muss eine Bombe entschärfen, aber da geht jetzt noch eine Schippe drauf bei Dreisat.
Sie kann das ganze System zum Absturz bringen. Der 23-Jährige ist gewissermaßen ein Söldner. Angestellt nur für die nächsten 17 Monate von einer Stromerzeugerfirma in Baltimore.
Ja, also wir haben es hier mit einer unsichtbaren Gefahr zu tun, die überall lauert. Und IT-Spezialisten, a.k.a. Söldner, sind unsere einzige Chance, uns vor dem Weltuntergang in der Silvesternacht zu retten. Das ist schon harter Stoff. So hat man damals die Leute irgendwie ins Boot geholt und sachlich darüber informiert, was möglicherweise auf sie zukommt, wenn das neue Jahrtausend vor der Tür steht. Und da lohnt sich auch mal der Blick über den Teich in die USA. Da gibt es nämlich auch Beiträge dieser Art. Und da habe ich noch viel erschreckendere Sachen gesehen.
We didn't know what we didn't know.
And many thought what we didn't know was going to hurt us.
I've got a revolver right now, but I wanted something more.
That was a dragon's breath shell.
It can shoot a 4,000 degree flame 300 feet. It's also the most popular ammunition among Y2K customers at KGS Guns and Ammo.
There was a fear. Everything's in the internet. Everything's in computers. And we're going to lose it all. And Jesus is coming back.
Was? Okay, ja.
Also Jesus is coming back und so Millennium Scare Fans rüsten sich aus mit so krassen Waffen.
Dass falls jetzt quasi die Welt auseinanderbricht, dass man dann mit dem Plündern beginnen kann und sich verteidigen kann.
Stell dir vor, es funktioniert nichts mehr. Kein Wasserwerk, keine Verkehrssysteme, kein Supermarkt, kein nichts.
Was nützt dir da ein Maschinengewehr?
Ich sag nur The Purge. Hast du das noch nicht gesehen, Miguel?
Nee, hab schon nicht gesehen.
Naja, also Apokalypse-Vibes lagen in der Luft, auch in Deutschland. Und jetzt rückte das neue Jahrtausend, die Silvesternacht, natürlich unaufhaltsam näher. Und da kann man auch nochmal schauen, wie jetzt so die ARD-Nachrichten mit umgegangen sind.
Guten Abend bei ARD Thema Live. Der Countdown läuft. Nur noch 16 Tage sind es und 2 Stunden, dann beginnt das Jahr 2000.
Ist der 1. Januar wirklich der Tag, an dem das Licht ausgeht?
Ja, so sah Jörg Schönborn übrigens vor dem Millennium Scare aus.
Ja, der Millennium Scare hat ihm zugesetzt. Aber ich finde auch geil, das hat man jetzt gerade nicht gesehen, dass der Kameramann einmal quer durchs Studio gerannt ist, von der einen Person zur anderen. Es war kein sympathischer kleiner Schwenk, sondern es war so ein riesiger Run einmal quer durchs Studio.
Ja, es war aus Angst vielleicht auch.
Ja.
Aus Angst. Ja, also was soll das überhaupt heißen? Der Tag, an dem das Licht ausgeht. Also das ist ja so schrecklich. Ja,
er spricht in Rätseln.
Er spricht in Rätseln. Ja, und Miguel, jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn jetzt nun passiert? Also welche Schreckensszenarien haben sich zugetragen? Wo haben die Autos gebrannt? Welche Gesellschaftssysteme sind zusammengebrochen? Wo ist der Kollaps?
Also wenn ich
wo ist der Merger? Wo ist die Inspiration? Wo ist der Weltuntergang? Sag nichts, ich möchte den Cliffhanger kurz noch aufrechterhalten.
Alles klar.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Wechsel ins Jahr 2000 hat weltweit bisher keine nennenswerten Computerprobleme gebracht. Zentrale Bereiche wie die Wasser- und Energieversorgung, die Telefonnetze, das Bankensystem und der Luft- und Bahnverkehr liefen reibungslos weiter.
Ja, es ist absolut nichts passiert.
Ja, Glück gehabt.
Glück gehabt. Die Welt ist gar nicht untergegangen.
Aber was macht es dann jetzt mit einem, wenn man vorher quasi die ganze Zeit in dieser Angst gelebt hat und dann weiß ja. man, nun jetzt ist, haben wir ein bisschen übertrieben.
Ja, das ist jetzt nun die Frage, wie man jetzt mit diesem Hoppala...
Ja, was macht man damit jetzt? Wie geht man damit um?
Ja, vielleicht so, also... Klaus Kleber hat es ganz gut gemacht.
Es ist alles so gut gegangen, dass nun schon Fragen laut werden, ob die Sicherheitsvorkehrungen der Polizei und die Milliardeninvestitionen der Industrie in ein Computerproblem, das nicht kam, nicht das Ergebnis von Hysterie war.
Vielleicht.
Möglicherweise.
Man munkelt.
Da ist ja was Heißem auf der Spur.
Ich glaube, ich würde einfach so tun, als wäre nichts gewesen, als hätte ich nie was gesagt. Ich würde am nächsten Tag in mein Nachrichtenstudio gehen und einfach so, was? Was meinst du? Nein, nee, war nichts.
Kann sein, dass das Ganze so ein bisschen overhyped wurde im Vorfeld. Und das finde ich jetzt schon einen geilen Move, jetzt direkt diese Einordnung zu bringen, einen Tag später, während wochenlang in der ARD und anderen Sendern eben diese exzentrischen Katastrophenbeiträge liefen mit irgendwelchen tickenden Zeitbomben und explodierenden Schrottplätzen und so. Ja, Thema Söldner und Thema das Licht geht aus. Ich habe mal nachgeguckt, was überhaupt passiert ist. Da gibt es bei Wikipedia eine sehr überschaubare Liste. Zum Beispiel... In Australien fielen in 2 Bundesstaaten Fahrkartenentwerter aus.
Aber immerhin ist was passiert.
Es ist was passiert, aber das ist ungefähr so die Größenordnung. In den USA sind 150 Spielautomaten an einer Rennbahn in Delaware ausgefallen. In Italien versandte die Telekom Italia Rechnungen für die ersten 2 Monate von 1900. Also so ein paar Kleinigkeiten sind passiert. Ein bisschen besorgniserregend war, als ich dann gelesen habe, Fukushima. Aber es war wohl nur so, dass im Kernkraftwerk Fukushima die Anzeige für die Steuerstäbe ausgefallen ist und es wurde Februar 36 angezeigt.
Wenn das Schlimmste ist, was je bei Fukushima passiert ist, bin ich ja beruhigt.
Alles gut gegangen. Und über dieser Wikipedia-Liste steht auch, keines der bekannt gewordenen Jahr 2000-Probleme hatte eine große Auswirkung. Sie traten auch in Ländern, die nur wenig in die Behebung des Problems investiert hatten, spärlich auf. Ja, alles halb so wild. Millennium Scare war dann am Ende gar nicht so scary.
War gar nicht so scary.
Im Nachhinein ist man immer schlauer.
Ja.
Es ist nichts Schlimmes passiert zum Jahrtausendwechsel, aber einige schlimme Dinge sind natürlich dann trotzdem passiert im Jahr 2000. Zum Beispiel das hier. Ganz ganz normaler süß. Nummer 1-Hit. 8 Wochen Nummer 1 in Deutschland im Jahr 2000.
Millennium Christian Scare.
Christian aus dem Big Brother Haus. Es gab natürlich noch Slatko und Jürgen als Highlight des Jahres 2000. Es gab den Rinderwahn noch. Dann ist Helmut Kohl noch zurückgetreten wegen Spendenaffäre. Und 24 Tim wurde geboren.
Ja.
Wenn ich jetzt erstmal, ist erstmal nichts Schlechtes, aber er hat damit natürlich den Weg freigemacht für ein weiteres Cover von Cherry Cherry Lady jetzt 24 Jahre später.
Ja, das Millennium Scare jetzt auf jeden Fall mit Nachwirkung.
Ja, also to be fair, Millennium Scare, ich kann ja komplett nachvollziehen, dass es da so eine Panik gab, weil ich selber überhaupt keine Ahnung habe von so Computertechnik und so weiter. Ich fand es nur faszinierend, wie sich da so die gesamte Menschheit so einmal kollektiv so richtig irren konnte und dann so eine kollektive Millennium-Panik verfallen ist. Ich habe dieses Rabbit Hole wirklich sehr genossen, auch einfach wegen dieser geilen 90er-2000er-Ästhetik, die einfach irgendwie jetzt nochmal Bock gemacht hat.
Geil, dann danke dir dafür. Und
ja,
dann
ich schließe mal jetzt hier die Tabs.
Schließ jetzt mal die Tabs jetzt. Soundeffekte haben wir diese Woche hier. Caro, meine Tabs, die ich heute schließen möchte, die habe ich schon mal bei einem Podcast live von uns geschlossen, aber noch nie hier in unserem Feed. Und ich dachte mir, das bietet sich jetzt gerade an, weil die Person, um die es in diesem Tab geht, jetzt gerade so durch die Medien geistert und gerade ein großes Interview im Zeitmagazin gegeben hat. Das ist natürlich Til Schweiger.
Ich erinnere mich.
Til Schweiger gibt ja jetzt gerade hier und da ein paar Interviews bei Hotel Matze oder jetzt eben im Zeitmagazin, nachdem er letztes Jahr diesen Skandal hatte, der vom Spiegel aufgedeckt wurde, indem er ja so als
ARD
enttarnt wurde. Sie nennen ihn Imperator, hieß der Text damals. Es war von Schikane und Gewalt am Set die Rede. Til Schweiger hat wohl einen Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen und irgendwelche sinnlosen Nacktszenen verlangt, spontan, weil es ihm gerade so eingefallen ist. Und er versucht es jetzt gerade so ein bisschen mit so Interviews aufzufangen. Ihm geht es nicht so gut.
Er hat ja im Interview gesagt, er ist eigentlich gar kein
ARD.
Genau.
Er ist einfach Sternzeichen Schütze.
Er ist einfach Schütze, genau. Und er hat auch gerade Probleme mit Beine und Arme und so. Also ihm geht es gesundheitlich auch nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz sind das natürlich trotzdem Sachen, die da am Set irgendwie wohl passiert sind, die irgendwie nicht gehen und die man nach wie vor verurteilen muss. Abgesehen davon, dass er das mit dem Schlagen zum Beispiel nicht irgendwie aus der Welt schafft, sondern nur so halb relativiert. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht nochmal sinnvoll, sich ein paar Stationen aus Til Schweigers bisheriger Karriere anzugucken und da nochmal so ein bisschen drin rumzuwühlen. Und die Tabs, die ich damals vor ein paar Monaten geschlossen habe, waren die zu seiner Sendung Mission Hollywood.
Til Schweiger in großer Mission. Wer wird Deutschlands neuer Hollywood-Star?
Spoiler, keine von den Kandidatinnen aus dieser RTL-Casting-Show aus dem Jahr 2009. Wenn wir uns da mal in das Jahr zurückbeamen, Caro, wirst du dich bestimmt auch noch erinnern können. Deutschland war damals total im Casting-Wahn.
Ja klar, DSDS.
Riesiger Erfolg damals schon. Seit 3 Jahren gut gelaufen, Popstars. Und das deutsche Fernsehen versucht wirklich so in dieser Era aus jedem erdenklichen Thema eine eigene Casting-Show zu stricken. Da gab es dann so Highlights wie Ich, Tarzan, Du, Jane, das Musical Casting mit Hugo Egon Balder 2008 oder Bully sucht die starken Männer, das Schauspielcasting für den Wiki-Film 2008 und eben Til Schweigers Mission Hollywood auf RTL aus dem Jahr 2009. Und irgendwie kann ich mich daran erinnern, zwar das geguckt zu haben, aber ich habe es vergessen und ich habe das jetzt erst wieder durch diese Clips in Erinnerung rufen können. Kurz zum Konzept kann ich dir erzählen. Es funktioniert eigentlich wie jede andere Castingshow auch. Til Schweiger ist im Prinzip sowas, was Heidi Klum bei GNTM ist. Ist Til Schweiger bei dieser Sendung. Er sitzt in der Jury von Mission Hollywood gemeinsam mit einem Schauspielcoach namens Bernhard Hiller und einem dritten immer wechselnden Juroren, die aber irgendwie immer Männer sind, also Moritz Bleibtreu, Heiner Lauterbach, solche Leute, Schauspielgrößen aus Deutschland. Es ist nur ein einziges Mal eine Frau da, wahrscheinlich für die Quote. Und das ist aber dann ausgerechnet ein Erotikmodel, nämlich Carmen Electra, die einzige Frau. Mhm. Sie ist die Nachfolgerin von Pamela Anderson bei Baywatch gewesen und hat die Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin für Date-Movie bekommen.
Oh nein.
Und sie ist irgendwie die einzige.
Ist wahrscheinlich da, um zu erklären, wie es dann nicht geht.
Wie es schon mal nicht geht, ja, genau. Die anderen ehrlicherweise auch. Man merkt auch, dass die Kandidatinnen so ausgewählt sind, dass Til Schweiger daneben immer noch wirkt wie ein guter Schauspieler.
Wir haben hier hauptsächlich Männer in der Jury, die viele junge Frauen jetzt bewerten.
Genau, die Kandidatinnen sind rein weiblich, also es sind nur Schauspielerinnen und dann gibt es eben diese Männerjury und ein einziges Mal Carmen Electra dabei. Und vor dieser Jury müssen die Kandidatinnen, die alle Anfang 20 und natürlich super normschön sind, irgendwie bestehen. Aber es gibt auch tolle Preise zu gewinnen.
Aha.
So, und wenn man sich jetzt mal ins Jahr 2009 gedanklich so zurückbeamt, kann man sich vielleicht auch vorstellen, was für Preise es da in etwa geben könnte. Caro nämlich zum Beispiel, ich sag's dir, eine Nebenrolle in Doctor's Diary, ein Mercedes-Werbespot. In einer Show durfte die Gewinnerin eine Leiche bei Bones, die Knochenjägerin, spielen. Und der Hauptgewinn ist eine nicht weiter definierte Rolle im dritten Teil der Twilight-Saga. Was ja schon mal gut ist, ist ein Hollywood-Film. Hat die Gewinnerin auch gewonnen.
Nicht schlecht.
Wurde dann aber leider rausgeschnitten, weil die Rolle nicht groß
ja,
genug war.
Genau.
Nein, das ist dann leider, das wusste man damals, wenn man da mitgemacht hat, natürlich noch nicht. Aber das gab es ja eben damals zu gewinnen. Insgesamt gab es 8 Folgen aus dieser Sendung. Und ich werde dir jetzt nochmal so ein paar Highlights präsentieren und zeigen.
Bitte.
In jeder Ausgabe müssen die Kandidaten nämlich unterschiedliche Aufgaben bestehen. Zum Beispiel, auch das sehr, sehr gut kuratiert und ausgewählt, den Orgasmus aus Harry und Sally musste man nachspielen zum Beispiel. Oder ein Strip aus 9,5 Wochen. Oder eine Kussszene von 2 Frauen aus Eiskalte Engel. Aber immer so noch so den Film dazu sagen. Also so, ja, küsst euch doch mal, wie bei Eiskalte Engel.
Strip doch mal.
Strip doch mal, wie bei 9,5 Wochen.
Stell dir mal vor, du strippst für Til Schweiger, um dann aus Twilight rausgeschnitten zu werden.
Oh nein. Och, das ist irgendwie alles jetzt schon so komisch, hard to watch alles. Eine Challenge ist zum Beispiel auch das Improvisieren. Das muss man ja als Schauspielerin auch können. Til Schweiger überrascht die Kandidatin eben mit dieser Challenge und erzählt davor auch nochmal, worauf es genau ankommt beim Improvisieren.
Und die Kandidatinnen haben keine Ahnung, was sie jetzt eigentlich machen müssen.
Ihr dürft jetzt hier ein bisschen spielen. Die Schwierigkeit beim Improvisieren ist eigentlich, wie sehr jemand in der Lage ist, zuzuhören. Und das ist wirklich, das haben wir schon ein paar Mal jetzt gesagt, also das Geheimnis von Schauspielerei ist das Zuhören.
Ja, das ist auch die wichtigste Herausforderung, wenn man mit Til Schweiger zu tun hat, gut zuhören können.
Gut zuhören, weil er die ganze Zeit sehr nuschelt. Aber das Wichtigste, das Geheimnis des Improvisierens ist das Zuhören. Und die Kandidatin Vanessa setzt diesen Vorschlag wirklich perfekt um. Guck mal, wie gut sie zuhört, was der Schauspielpartner davor sagt.
Was glaubst du eigentlich, wer du bist?
Was glaubst du, wer du bist? Selber. Also er sagt, was glaubst du, wer du bist? Und dann glaubst du, was du bist? Also
immer
schon
noch besser geschauspielert als meine Nutella-Glas-Aktion eben.
Das stimmt, da muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Da werde ich heute Abend noch im Bett liegen und darüber nochmal lachen, das weiß ich jetzt schon.
Liegen lassen, ich wollte halt überspielen.
Sorry, ich konnte es nicht performen. Das war sehr gut improvisiert, genauso gut, wie das Vanessa gemacht hat. Sie steigert sich richtig rein und schlägt dann ihrem Schauspielkollegen ins Gesicht. Und daraufhin hat Til Schweiger eine Analyse, die ich jetzt ehrlicherweise so von ihm auch nicht erwartet hätte.
Ich finde es nicht gut, den Kollegen zu schlagen. Ja, also ich finde, Schauspieler sollte immer so weit unter Kontrolle sein, dass er seinen Partner keine reinzimmert.
Ja, das sieht er mittlerweile anders, muss man sagen. Ne?
Ja, schlecht gealtert ein
ja,
bisschen.
Ja, das ist ein bisschen jetzt im neuen Kontext ein bisschen komisch. Naja, jedenfalls muss als nächstes die Kandidatin Friederike improvisieren. Sie hat eine blühende Fantasie und denkt sich wirklich eine sehr eindrucksvolle Szene aus. Also sie denkt sich da wirklich in was rein.
Ja, aber du weißt doch, dass ich es nicht kann. Du bist hier der große Salsa-Tänzer und ich? Ich hab das dir zuliebe gemacht.
Was? Mit Carlos Vögeln?
Hast du sie noch alle?
Ich habe die ganze Zeit echt gebetet, dass es irgendwie glaubhaft wird und dass Till nicht sagt, ja, ich hab's dir nicht geglaubt oder so.
Ich fand's ein bisschen soapig. Auch die Performance. Also ich war nicht überzeugt.
Ja, ich fand's auch nicht gut.
Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Für mich ist die beste Schauspielerin hier die Friederike. Auch wenn Friederike vielleicht für Hollywood 10 Kilo zu viel hat.
Oh mein Gott! Für Hollywood 10 Kilo zu viel. Also da
das
merkt
sagt jetzt
man
die
auch,
andere Kandidatin über die Friederike.
Genau, also da merkt man auch dieses von GNTM und DSDS kultivierte Bodyshaming und auf Äußerlichkeiten gehen und so und auch wirklich, also super ekelhaft unter die Gürtellinie. Das ist bei Friederike überhaupt gerne mal Thema. Also die 10 Kilo zu viel werden immer wieder erwähnt. Auch ihr Gebiss, was immer wieder als Hasenzähne betitelt wird, ist immer mal wieder
Hat
Thema.
Gar nicht.
Hat sie gar nicht, wenn man diese Bilder sich anguckt. Das, obwohl sie eben die beste beste Schauspielerin von allen ist. Ich meine, gerade hieß es ein bisschen soapig.
Das ist ein geiler Burn übrigens.
Das ist ein bisschen soapig. Ja, als du das Nutella-Glas war auch ein bisschen soapig. Frederike hat sich aber bei einer anderen Challenge zum Beispiel total reingefühlt und wirklich auch delivered und das Ganze gut gespielt und war danach super fertig mit den Nerven. Das Ganze hat sich aber auch gelohnt, weil Til Schweiger fand das dann auch tatsächlich gut, nicht zu soapig. Und man muss mal genau zuhören, weil er natürlich so ein bisschen nuschelt, was das Feedback angeht. Aber selbst da kann er es nicht lassen.
Da hast du aber auch wirklich sehr, sehr viele gute Töne getroffen. Also das ist, das war schon ziemlich stark.
Okay.
So, jetzt lass dir die Zähne richten.
Jetzt lass dir die Zähne richten. Das ist der Ton, der damals irgendwie...
Gut gemacht, so ab jetzt Zähne richten.
Ja, genau. Das war der normale Ton damals, 2009 auf RTL. So hangeln die sich eben von Challenge zu Challenge und von Bodyshaming zu Bodyshaming. Und jede Folge fliegt jemand raus. Und bei einer Entscheidung kommt es dann nochmal zum Eklat zwischen Til Schweiger und der Kandidatin Annika. Das möchte ich dir auch nochmal zeigen, weil es wirklich so... Sie streiten so geil, wie so zwei Fünfjährige.
Guckst du so genervt, Annika?
Ich find's irgendwie komisch.
Was?
Ich finde es irgendwie so ein bisschen strange.
Was findest du strange?
Aber die beiden haben was Gutes zu mir gesagt. Und Vanessa war irgendwie durchweg schlecht. Ich schnall's nicht.
Ja, wir treffen die Entscheidung gemeinschaftlich. Aber am Ende des Tages habe ich so eine Art Vetorecht. Vanessa war nicht wirklich gut. Aber du warst auch nicht gut.
Na, aber letzte Woche war ich gut.
Letzte Woche warst du gut.
Ich war aber auch nicht komplett scheiße diese Woche.
Nein, wir sagen ja auch nicht, dass du jetzt innerhalb von einer Woche das verloren hast. Also, das sagt ja keiner.
Doch du?
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Da werden die Augen verdreht, sonst was.
Wenn ich heute gehe, dann habe ich es ja wohl verloren.
Jetzt komm, das ist die falsche Einstellung. Wenn du jetzt schon sagst, wenn ich jetzt gehe, jetzt bringst du dir schon so viel negative Energie selber bei. Jetzt lass mich erst mal erklären, was wir machen.
Na gut, dann erklär's halt.
Okay, aber ich kann es nur erklären, wenn du nicht die ganze Zeit...
Du hast mich gefragt, was ich habe. Ich habe nichts gesagt.
Ja, die ganze Zeit...
Wissen Sie überhaupt selber noch, worüber Sie da gerade streiten?
Keine Ahnung, worum es geht.
Worum geht es, bitte?
Sie kriegen es auf jeden Fall hin, gut zwei Menschen zu spielen, wo man keine Ahnung hat, worüber sie sich gerade unterhalten.
Selbst die Szenen, die nicht geschauspielert sind, sind schlecht gespielt. Auf eine Art. Es ist ein bisschen Trouble in Paradise. Aber für Annika ist es nochmal glimpflich ausgegangen. Sie kommt tatsächlich eine Runde weiter. Aber der Grund, den Til Schweiger nennt, warum sie weitergekommen ist, der ist auch wieder very Til Schweiger-like und sehr interessant.
Also, dass Annika so gezickt hat, weil unter der Stresssituation kann ich total nachvollziehen. Und ich fand es eigentlich ganz süß, so die Schnute, die sie gezogen hat.
Wirklich. Er kann es nicht
alles
lassen.
Alles daran ist irgendwie...
Es ist so komisch, sich das anzugucken. Auf der anderen Seite überrascht es natürlich auch überhaupt nicht. Til Schweiger war damals natürlich irgendwie der große Star mit Keinohrhasen und so weiter. Er lässt es halt auch so raushängen. Es ist so unangenehm, diese Casting-Sendung aus der damaligen Zeit sich nochmal anzugucken. Wobei man auch sagen muss, dass es schon auch Leuten damals aufgefallen ist. Die Kritiken fielen damals schon echt nicht so geil aus. Die Süddeutsche Zeitung hat damals geschrieben, gewinnen kann nur, wer sich am überzeugendsten als Sexobjekt verkauft. Der Stern meinte damals, schauspielerische Facetten und ein eigener Kopf sind in der Schweiger-Show nicht gefragt. Es geht um billigste Oberflächenreize und erotische Barbie-Qualitäten. Mhm. So, also das ist schon damals registriert worden, dass er mit den Kandidaten nicht so geil umgegangen ist.
Ja.
Und die Quote war ehrlicherweise auch ein Flop. Bei der ersten Folge noch großes Interesse, 25,5% Marktanteil, dann aber halbiert und von der Primetime am Montag auf den Samstagnachmittag verschoben worden und nach einer Staffel abgesetzt.
Ich hoffe, die Frederike hat es wenigstens da als Tatortleiche geschafft.
Ich hoffe es auch für sie.
Oh Mann,
ich hoffe, sie sind da alle heile bei rausgekommen. Naja.
Das ist irgendwie alles problematisch. Ich habe jetzt trotzdem irgendwie voll Bock, mir das anzugucken.
Ja, das ist immer das Beschissene an diesen Shows. Man guckt es dann leider doch immer ganz gerne und es ist dann irgendwo auch entertaining, auch wenn es moralisch verwerflich ist. So war das eben damals und wir können ja froh sein, dass wir da heute Podcast draus machen können.
Das war noch ein tolles Schlusswort, Miguel.
So, wenn ihr natürlich Rabbit Holes habt und Tabs, die ihr uns zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das jederzeit gerne machen, entweder per E-Mail an toomanytabs@ndr.de.
Ich weiß die E-Mail auch.
Achso, okay, ja, dann willst du sagen?
toomanytabs@ndr.de.
Alles klar, weißt du auch, wie wir auf Social Media heißen, wo sie uns da erreichen können?
Ja, da bist du @MiguelR aus A. Und ich, glaube ich, @CaroWorps.
Ich glaube, das stimmt, Caro, das hast du gut gemacht. Da freuen wir uns natürlich immer auf neuen Input, auf Feedback, Anregungen und eigene Tabs. Schreibt uns da gerne, ansonsten gibt es für uns nicht mehr viel zu sagen.
Wir freuen uns auch über gute Bewertungen, das kann man auch nochmal sagen.
Stimmt.
Über 5 Sterne in der App, darüber, wenn ihr den Podcast abonniert, darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt.
Auf Partys sehr laut darüber redet.
Genau.
Oder an der Ampel. Das habe ich neulich bei Too Many Tabs gehört in der ARD-Audiothek.
Du lachst ja sowas, hörst du denn da? Ach, Too Many Tabs.
Ja, genau.
So wünschen wir uns das. Ihr könnt für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis. Das Voting läuft, glaube ich, immer noch.
Alles klar. Gibt es sonst noch was, was die für uns tun sollen? Oder können wir die langsam mal in Ruhe lassen?
Schaltet einfach wieder ein. So, ja. Jetzt tschüss.
Es reicht. Gute Nacht, Caro. Ich wünsche dir jetzt einen guten Mittagsschläfchen.
Dankeschön.
Und euch weiterhin einen schönen Tag, wo auch immer ihr uns gerade hört. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss. Ach, scheiße. Wir müssen noch eine Sache machen.
Ach, Cross-Promo.
Cross-Promo. NDR Cross-Promo. Cross-Promo. Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute den Podcast Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben. Da habe ich auch schon alle Folgen gehört und es war mein persönlicher Wunsch, dass wir hier eine kleine Cross-Promo dazu machen. Ich will auch gar nicht viel rumlabern, ich fahre einfach den Trailer ab.
Ich bin 14, als ich die Musik der Scherben zum ersten Mal höre. Der große Bruder einer Mitschülerin legt sie auf und ich bin sofort wie elektrisiert.
Im Bett ist der Mensch nicht gern alleine und in meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause und ich glaube, hat was gegen dich.
Auch in meinem Bett ist noch genau ein Platz frei und den Vater, der da in der Kneipe hängt und säuft, kenne ich ebenfalls von zu Hause.
Er sagt, der schönste Platz ist immer an der Theke. Da hat er recht, zu Hause ist kaum noch Platz für drei. Warum bin ich auch den ganzen Tag auf Arbeit? Man kann sagen, ich bin so frei.
Damals ist es mir nicht so bewusst, aber ich glaube, was mich neben den Parallelen zu meinem Leben anspricht, ist die Verbindung von Privatem und Politischem. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Scherben ein Liebeslied mit dem Wunsch zu rebellieren verbinden. Wie sie vom Einzelnen aufs große Ganze kommen. Bis heute ist Wir müssen hier raus eins meiner Lieblingslieder und die Scherben für mich die beste deutschsprachige Band überhaupt. Mein Name ist Philipp Meinhold und ihr hört den Podcast Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Ich glaube, einer der größten Verdienste ist, dass sie gezeigt haben, dass man mit deutscher Sprache was anderes machen kann als Volksmusikparade.
Wir waren ja auf jeden Fall absolut ultralinks außen orientiert.
Na klar, also wenn irgendwie von unten nötig, würde dann eben auch Steine geschmissen. Und gegen Sachbeschädigung war gar nichts einzuwenden.
Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Aber Rio Reiser und die Scherben waren die größte Rockband Deutschlands, die es in der ersten Hälfte der 80er Jahre gab.
In dieser Podcast-Serie erzähle ich die Geschichte der Scherben. Einer Band, von der es heißt, sie habe die deutschsprachige Rockmusik erfunden, deren Songs vermutlich jeder schon mal gehört hat, denen der große Erfolg aber immer versagt blieb.
Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich mit und fest und muscht aus Kreuzberg raus.
Für diesen Podcast spreche ich mit den wichtigsten Mitgliedern der ehemaligen Band und Kommune, interviewe Wegbegleiterinnen wie Claudia Roth und Annette Humpe. Besonders freue ich mich aber, Aufnahmen von Rio Reiser verwenden zu dürfen, die in diesem Umfang noch nie veröffentlicht wurden.
Also ich wollte nicht, dass die Scherben auf den Strich gehen. Lieber wollte ich auf den Strich gehen.
Außerdem habe ich in jeder Folge dieser Podcast-Serie einen anderen prominenten Musiker, eine Musikerin zu Gast, um über ihren Bezug zu Tonsteine Scherben und Rio Reiser zu reden. Herbert, du oder sie?
Du.
Gut. Musik ist eine Waffe. Die Geschichte von Tonsteine Scherben ist eine achteilige Podcast-Serie von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Macht kaputt was! Euch kaputt machen!
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Kira Drössler und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.